Wie vermarktet man sich und seine Tracks als DJ? Wem kann man diese Frage überhaupt stellen? Wir haben heute Steffen Hanning von Milk & Sugar bei uns zu Gast. Und der sollte es wissen, denn der hat schon ein paar Welthits produziert und diese auch auf seinem eigenen Label zusammen mit seinem Partner vermarktet. Herzlich willkommen, Steffen.
Hallo Thomas, ich freue mich wieder mit dabei zu sein.
Ihr habt von Anfang an für Milk & Sugar euer eigenes Label aufgebaut. Und es war ja, zum einen hat das damals alles ein bisschen was anderes bedeutet, wo es noch nicht so viel digitale Medien und Streamingdienste gab wie heute, sondern wo es mehr um CDs oder Plattenpressen ging, war das ein anderes Business als heute. Und zum anderen war das wahrscheinlich auch ziemlich neu für euch. Wie hat das bei euch angefangen? Wie habt ihr euch diese Erfahrung geholt?
Also es war so, dass wir halt mit Hausmusik angefangen haben zu produzieren und wir hatten halt noch kein Netzwerk. Wir kannten jetzt niemanden oder nur wenige Leute aus der Musikbranche. Und in Deutschland gab es halt noch kein Hauslabel. Also Peppermint Jam gab es von Musti, aber die kannten wir nicht. Und Dann gab es halt irgendwie die ganzen coolen englischen Labels, so wie Ministry of Sound oder Perfektor, von denen wir die Platten hatten, aber wo wir halt nicht wussten, wie wir sie ansprechen sollten. Es war nicht so, dass man im Internet eine Adresse für die Demo-Einsendung recherchieren konnte. Und hatten dann Produktion, wir waren wirklich überzeugt davon und haben gesagt, okay, wenn wir es nicht schaffen, dafür halt irgendwie einen Plattenvertrag zu bekommen, dann machen wir das selber, dann machen wir ein eigenes Label und bringen tatsächlich unsere Musik selber raus, wobei man sagen muss, es war halt noch zu Zeiten von Vinyl, das heißt also, wir mussten Vinylmaster machen, wir brauchten jemanden, der es presst, wir mussten Cover designen und drucken, wir mussten Label-Etiketten drucken, wir brauchten einen Distributor, der die Vinyl dann vertrieben hat, weil wir selbst konnten ja jetzt nicht irgendwie die Plattenläden bestücken. Und das Ganze hat dann, glaube ich, wahrscheinlich so ein Jahr gedauert. Und 1997 haben wir dann quasi mit dem Label zusammen auch unsere allererste Single veröffentlicht. Du hattest es, glaube ich, in einem vorigen Podcast mal gesagt, Wicked Disco nannte die sich.
Und wie waren so die ersten Erfahrungen? Wo waren die Hauptschwierigkeiten? Denkt ihr als DJ dann wahrscheinlich auch ein bisschen in zwei Welten? Das eine ist einmal der kommerzielle Markt, wo es mehr Richtung Radio und so weiter geht. Und das andere ist mehr der Bereich Club, wo es um DJs und mehr dann noch um Vinyl.
Ja, ich meine, es gibt ja immer mehr, es ist ja mal die Frage, was man mit dem Track erreichen will. Wir wollten halt damals in die DJ-Charts, es gab Agenturen, die gibt es noch immer, die Platten bemustert haben. Wir mussten dann quasi, ich weiß nicht, wie viel es waren, 300 oder 600 Vinyl, haben wir dann zur Promotion-Agentur geschickt. Die hatten dann ihren DJ-Verteiler, also die saßen auf den DJ-Adressen und von dort aus ging halt die Promotion-Platte zu den DJs. Die DJs haben für die Dance-Charts getippt und mit der ersten Nummer waren wir dann auch in den Dance-Charts drin. Und was für uns natürlich ein super Erfolg war. Und ich glaube, ein bisschen ist es ja noch immer so, dass man hat eine neue Produktion und fragt sich, wie kommt mein Track jetzt irgendwie zu den DJs? Da hat man dann entweder, man gibt den halt Freunden und er entwickelt sich von da weiter. Oder man kennt selbst viele DJs, weil man vielleicht Resident ist, wo schon mal irgendwie Hinz und Kunst aufgelegt haben. Oder auch weiterhin, man geht zu einer Agentur und beauftragt quasi die Agentur, den Track an so und so viele, keine Ahnung, 1000, 2000, 5000 DJs weiter zu verteilen, in der Erwartung, dass halt der Track gespielt wird, in DJ-Charts kommt, bei Beatport oder bei Spotify in Playlisten kommt. Und also insofern unterscheidet es sich nicht so direkt, nur dass man halt nicht irgendwie erstmal 600 Vinyl pressen muss.
Ja. Naja, hat sich was geändert seit damals? Lass mich nochmal kurz überlegen. Wir haben Spotify, wir haben iTunes, auch in der DJ-Welt haben wir Tracksource und Beatport heißt das, glaube ich. Ja. Auch die Bemusterung von Radiostationen oder von DJs passiert mittlerweile meines Wissens, aber korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, hauptsächlich digital, also über gewisse Portale. Jetzt springen wir mal absolut in die Neuzeit. Und jetzt kommt jemand, den du
ganz extrem lieb hast, ja, sagen wir mal, dein Sohn kommt zu dir. Mhm. Der will nicht auf deinem Label gesigned werden. Der will natürlich alles selber machen, weil Papa ist ja uncool, ja. Aber du willst ihn trotzdem so gut wie es geht unter die Arme greifen. Der macht echt tolle Tracks und hat aber noch nie was veröffentlicht, noch sich nie getraut, nach außen zu gehen. Aber die Tracks klingen bereits richtig fett und haben das volle Potenzial. Was, und er will es am eigenen Label machen, er will es selber machen. Was rätst du ihm, wie soll er vorgehen?
Also er braucht ja gar nicht mehr ein eigenes Label zu machen, um seine Musik rauszubringen. Man kann sich ja zu verschiedenen, also das Wichtige ist ja, dass die Musik bei Spotify, bei Apple Music etc. erhältlich sein muss. So. Und das heißt, man braucht einen Vertrieb dazu. Es gibt Portale wie zum Beispiel TuneCore, DistroKid, CD Baby. Es kann sich wirklich jeder, der Musik macht, dort anmelden. Alle haben so ein bisschen eine andere Kostenstruktur, aber es ist man kann mit deutlich unter 100 Euro oder sogar unter 50 Euro seinen Track rausbringen und dafür sorgen, dass er halt auf Spotify erhältlich ist. Also die eigentliche Distribution ist jetzt heute kein Problem mehr und man braucht auch kein Label dazu. Nur was ich dann immer meinen Künstlern sage, die ich betreue, man muss sie dann fragen, was passiert denn dann? Also wer soll den Track hören? Und da fängt dann die Arbeit an und solange man noch kein Label im Hintergrund hat, hängt es an einem selber, dafür zu sorgen, dass man Menschen findet im World Wide Web, die von der Musik begeistert sind. Das fängt meistens an halt bei Freunden, Familie, man postet das auf Social Media und so. Also für den reinen Upload bei Spotify ist es relativ einfach und man muss dann halt nur selbst dafür sorgen, dass man auch Menschen anspricht und sie dafür interessiert, halt jetzt zu Spotify zu gehen und den Track anzuhören.
Wissen wir alle, wie das in der Praxis ausschaut. Der Track steht auf Spotify. Wir machen unser erstes Facebook-Posting. Ja? Nach 5 Stunden schauen wir rein und haben 3 Likes und die Tante hat geschrieben, nein, ist aber ganz schön laut. So. Bis daher, glaube ich, schaffen wir es alle selber. Wie geht's denn jetzt weiter, Steven?
Ja, also wir hatten gestern witzigerweise einen sehr interessanten Clubhouse-Talk in einer netten Runde. Da war der Mike LaFunk mit dabei, der DJ Des mit dabei. Ich weiß nicht, ob du auch den Kid Chris kennst, der ja so Social-Media-mäßig sehr marketingmäßig unterwegs ist. Und wir hatten halt über einen 2 Stunden langen Talk darüber, wie macht man denn heutzutage Musikmarketing? Also wie schaffe ich es als DJ oder als Produzent, dass das, was ich produziere, tatsächlich auch angehört wird. Und da gibt es ja Milliarden von Möglichkeiten. Und das Wichtige ist natürlich erstmal regelmäßig was zu machen und mit jedem Release oder mit jedem Track, den man rausgebracht hat, irgendwie zu gucken, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo kann man irgendwie nacharbeiten. Und das Ganze ist halt irgendwie ein Prozess. Es wird nicht passieren, dass man einen Track macht und wird dann sofort vom Label von Sony unter Vertrag genommen. Das ist wirklich ein Prozess, der dahin führt und das Wichtige ist, dass man als neuer Künstler einfach den ersten Step tut und danach den nächsten Step tut und sich nicht entmutigen lässt, sondern motiviert ist und einfach an etwas glaubt und daran weiterarbeitet und seine Erfahrungen macht, so lange, bis man genug Erfahrung gesammelt hat, um wirklich justieren zu können, okay, wann mache ich den Post auf Facebook, schalte ich eine Werbung da drauf, gehe ich noch zusätzlich auf Twitch, um meinen Podcast zu machen, mache ich eine Playlist auf Spotify und all das sind dann Dinge, die fangen dann irgendwann an, ineinander zu greifen. Mhm. Das Erste ist aber, wie gesagt, Musik rausbringen und einen Schritt nach dem anderen zu machen.
Jetzt hast du schon was sehr Spannendes angesprochen, nämlich, dass du nicht nur Menschen, die du sehr, sehr lieb hast, unter die Arme greifst, sondern dass man sich auch, wenn man dich gar nicht kennt, an dich wenden kann. Und du, ich nehme an, gegen Bezahlung, die Leute supportest und ihnen Ratschläge gibst. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen, was würde mich jetzt erwarten, wenn ich sage, lieber Steven, hier ist mein Track, hilf mir mal.
Ja, also man muss natürlich sagen, dass sich das bei mir ja auch entwickelt hat über Jahre. Also ich habe ja erst angefangen als Produzent und als DJ, dann kam halt Label mit dazu, dann kamen Leute mit dazu, die halt auf unserem Label veröffentlicht haben. Und dann im Prinzip ist es so, dass wir an dem gesamten, ich sage mal, den gesamten Strahl der Musikwertschöpfungskette, von der Wertschöpfungskette, von der Produktion bis zum fertigen Produkt, Produzenten oder Sänger irgendwo mit reinholen können und dann irgendwo wieder rauslassen oder einen bestimmten Teil vom Weg einfach begleiten, was auf der Produktionsseite sein kann. Das kann einfach nur im Marketing sein oder auch mit einem fertigen Produkt die Release-Strategie sozusagen zu übernehmen. Und eins von den Sachen, die jetzt seit 5 Jahren bei uns laufen, ist halt wirklich Artist-Management. Ich habe ein DJ-Duo unter die Fittiche genommen, die heißen Exit. Wir sind jetzt 2,5 Jahre arbeiten wir jetzt zusammen, hatten einen großen Spotify-Erfolg. Die haben jetzt im letzten Jahr allein mit 2 Songs 6,5 Millionen Streams gemacht. Und es war dann aber halt auch Arbeit und es kommt, und dann gibt es wieder andere Produzenten, die dann zu mir kommen und sagen, okay, kannst du mir das mastern? Was für ein Label soll ich nehmen? Und dann kann ich halt vorschlagen, ich helfe halt bei der Labelsuche und helfe quasi bei der Vermarktung von einem Song, also wenn das Produkt jetzt fertig vorliegt, oder ich berate einen Künstler dahingehend, welche Steps er jetzt nehmen soll, wenn er sieht, okay, er kommt jetzt irgendwie nicht weiter mit dem Wachstum auf Facebook oder auf Instagram, und wir versuchen halt Strategien zu erarbeiten, wie wir halt die gewünschten Ziele des Künstlers am besten realisieren. Und wie gesagt, es kann in der Produktion und im Mastering anfangen, das kann einfach nur in der Betreuung von einem Produkt und von einem Release sein oder halt wirklich dafür zu sorgen, dass es das Release überhaupt gibt und stattfindet und sich der Künstler entwickelt. 360 Grad.
Wenn das jetzt jemand hört und sagt, boah, das finde ich total spannend, das würde ich gerne machen. Ja. Ich glaube, wir haben da schon mal, wie man dich kontaktiert, in einer anderen Folge drüber gesprochen. Wie wendet sich der an dich?
Gerne über unser Kontaktformular auf der Webseite. Das ist www.mcp-production.de. Unter der Firma ist quasi Musikproduktion, Artist Management und Label gebündelt. Wir sind natürlich auch auf Facebook unter MCP Production zu finden und auch bei Instagram natürlich. MCP steht dabei für Music Consulting und Production, und die Firma habe ich seit 1995. Fun Fact ist auch ursprünglich, ich habe ursprünglich auch, das erste Studio habe ich quasi mit Radio- und TV-Werbung verdient, Musik, Radio- und TV-Musik. Und deswegen hieß es ursprünglich Music und Commercial Production, sowas, genau. Also Commercial im Sinne von Advertising, im Sinne von Werbung. Und dann dadurch, dass es dann halt in Consulting halt immer mehr ging, heißt es jetzt Music, Consulting und Production.
Wenn ich jetzt Hausmusik zum Beispiel produziere oder irgendwas, was im Club funktionieren soll, dann ist ja einer der zentralen Stellen, dass mal andere DJs meine Tracks spielen. Mhm. Wie würdest du da einem Newcomer empfehlen, vorzugehen? Macht es Sinn, einfach mal frech zu sein und die ganzen DJs anzuschreiben? Schau mal, hier ist mein neuer Track. Wie viel kriegst du selber solche Zuschriften? Wie ernst hörst du dir die an? Und vor allen Dingen, was würdest du tatsächlich empfehlen, um seinen Track mal anderen DJs schmackhaft zu machen?
Also ich sage nur eins, Hartnäckigkeit zahlt sich aus und man darf sich für nichts zu schade sein. Also Klinkenputzen, die meisten großen Künstler haben irgendwann mal mit Klinkenputzen angefangen und auch klein, bis dann halt mal irgendwie sich die richtige Tür geöffnet hat. Es ist immer ein bisschen Zufall mit dabei und es ist auch immer durchaus Glück mit dabei, und wenn man Talent hat und daran glaubt, dann wird sich sicherlich irgendwo eine Tür öffnen. Wie kommt man an DJs dran? Natürlich, man kann sie direkt anschreiben, man kann vielleicht das Management anschreiben. Wer vielleicht irgendwie auflegt, kann sich auch vernetzen. Ich fand jetzt auch eigentlich so die letzten Talks, die wir so im Clubhouse hatten, fand ich eigentlich ziemlich cool. Da gibt es so DJ-Talks, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Und wenn man es professioneller angehen will, nimmt man auch heute noch eine Agentur, eine Promotion-Agentur. Das kostet ein bisschen Geld, aber es ist, selbst wir, wenn wir ein Schwerpunktthema haben, arbeiten mit Agenturen zusammen. Das funktioniert so, ich als Label oder als Artist gehe quasi zur Agentur und sage, ich habe hier einen geilen Titel, wollt ihr den promoten? Dann sagen die, können wir machen oder können wir vielleicht auch nicht machen. Und die Agenturen haben dann wieder einen Pool aus den Top-DJs, ob es jetzt irgendwie DJ Snake, David Guetta, Roger Sanchez oder whatever ist, und sorgen dann halt dafür, dass über ihren Pool die wirklich namhaften DJs promoted, quasi bedient werden. Es ist dann so, wenn man als DJ jetzt in so einem Pool drin ist, man bekommt dann einen Track zugesendet, da steht dann drin, Label XY oder Artist XY hat einen neuen House-Track gemacht, den muss man dann bewerten, man muss Feedback geben, man verteilt Sterne und das Ganze wird dann wieder gesammelt. Und der Produzent und das Label bekommt dann von der Agentur eine Auswertung und kann auch schon so ziemlich genau sehen, okay, ist gut gelaufen, ist schlecht gelaufen, Roger Sanchez hat meinen Track gespielt whatever. Und man kann mit diesen ganzen Ergebnissen auch gut arbeiten.
Das wäre eine der schönen Dinge, die rauskommen könnten, ja.
Genau, das sind so die Möglichkeiten, denke ich, die man hat.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob du es mitbekommen hast, Steven, ist jetzt in Asien so ein Virus ausgebrochen. Und es haben gar nicht mehr alle Clubs offen aktuell. Und jetzt hoffen wir alle, dass die Impfung das möglichst schnell ändert. Die Gewissheit, dass das so ist, haben wir nicht. Was ist denn deine bisher Erfahrung und dein Gedanke dazu, was das ändert, was das bedeutet, was das noch für die Zukunft heißen kann? Siehst du da vielleicht sogar positive Dinge, die man nutzen kann, wenn man Clubmusik macht? Wie sind deine Gedanken dazu?
Natürlich hat es uns getroffen. Also wir sind halt international unterwegs gewesen. Das Ganze liegt seit einem Jahr im Prinzip, wenn man es so krass sagen will, es ist halt seit einem Jahr im Arsch. Ja. Ja, das ganze Live-Auflegerei, Clubbing. Wir wissen nicht, ob das jemals wieder so werden wird. Da die Leute natürlich aber nicht aufhören, Musik zu produzieren, Musik aufzulegen und Musik zu hören, hat sich halt dieses Universum der Streams und der virtuellen Events gebildet, was vorher vielleicht so ganz mini klein gewesen ist und wo viele gesagt haben, braucht man das denn überhaupt? Und daraus ist jetzt wirklich ein Markt entstanden und ein Ökosystem, und ich glaube auch nicht, dass das weggehen wird. Also war auch gestern ein Thema bei uns auf dem Clubhouse-Talk. Wenn die Clubs wieder auf sind, werden die Leute aufhören, auf Twitch DJ-Sets anzuhören oder auf Facebook. Aber ich bin der Überzeugung, man hat sich wirklich dran gewöhnt, auch dass es halt verfügbar ist, dass dieses neue Medium da ist. Und ich glaube auch nicht, dass es weggehen wird. Und es haben auch Produzenten gefragt, soll ich denn jetzt überhaupt was rausbringen, wenn ich Clubmusik mache, weil die Clubs sind ja zu. Und eigentlich muss man sagen, ja, eigentlich grundsätzlich, man muss rausbringen. Es wird mehr elektronisch konsumiert. Es ist eigentlich eine gute Zeit, um an seinem Künstlerprofil zu arbeiten, weil man halt durch den Lockdown auch einfach viele Menschen zu Hause vor den Computern erwischt, die man vielleicht anderweitig überhaupt gar nicht kontaktieren könnte durch seinen Content. Also insofern positive Sachen dadurch, dass es halt einen Schub gegeben hat. Wir werden virtuelle Konzerte sehen. Das Ganze ist professionalisierter und auch die Verdienstmöglichkeiten, zum Beispiel mit Twitch-Streams, sind also auch für Anfänger da. Und für absolute Anfänger, glaube ich, ist es sogar einfacher, sich eine Community zu erarbeiten, als es vorher war.
Ich muss auch sagen, ihr seid gehört zu denen, die hier sehr aktiv sind. Regelmäßig, wenn ich gerade den Tisch fürs Abendessen decke, sagt Facebook, Milk and Sugar hat gerade einen Livestream gestartet. Und dann genieße ich es tatsächlich, dass nicht irgendeine Musik läuft, sondern dass ich mitkriege, ihr steht da in München und legt es jetzt auf. Und ich habe das beim Abendessen und mache dann noch ein Glas Wein auf und höre ich ein bisschen zu. Vielen Dank an der Stelle dafür. Wir machen diese Aufzeichnung heute hier live auf Twitch. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, bei dieser Aufzeichnung dabei zu sein. Auf meinem Twitch-Channel, auf dem ich sonst Live-Musik produziere, uns Fragen zu stellen, vor allem dem Steven natürlich Fragen zu stellen, der sonst nicht da ist. Ich bin ja immer für euch da, aber Steven ist heute da. Und jetzt hättet ihr nochmal die Gelegenheit, hier im Stream ein paar Fragen an den Steven zum Thema Marketing im Clubbereich zu stellen.
Ja, nein, ich wollte auch sagen, also folgt nicht nur mir als MCP Production, als Produzent, sondern natürlich auch gerne Milk and Sugar auf allen Kanälen. Wir machen einmal in der Woche einen Livestream. Ich fand es am Anfang total komisch, so einfach für die Kamera aufzulegen und habe mir gedacht, das mache ich einmal und ihr habt keinen Bock mehr. Und das hat sich dann zum Positiven entwickelt, als wir gemerkt haben, hey, wir legen da auf und dann schreiben halt Leute rein, ja, und man hat tatsächlich Zuschauer da draußen, wie jetzt auch bei uns heute live über Twitch, und diese Interaktivität zu spüren über diese neue Form der Medien ist, ich finde es ganz fantastisch. So, jetzt schauen wir mal nach den Fragen.
Ja, 20 Domi 21. Steffen, deine Meinung zu vorhandenen Hardware im Studio in 10 Jahren. Wo schaust denn du, der auch schon ähnlich wie ich, ähnlich lang arbeitet mit Atari, PCs, Macintosh und so weiter. Was könnten wir in den nächsten 10 Jahren beobachten, was sich da im Studio so tut?
Also wenn ich jetzt Hardware hätte, ich würde es nicht wegschmeißen, weil ich habe mich nämlich sehr darüber geärgert, als wir uns verkleinert haben, dass ich wirklich viel Hardware verkauft habe. Ich denke, Hardware wird wahrscheinlich so Spezialanwendungen haben, wo du halt wirklich ein Gerät kaufst, was halt eine spezielle Sache kann. Also so ein Mikrofonvorverstärker oder sowas, der halt irgendwie einen speziellen Sound macht. Oder halt irgendwie so eine Lunchbox-Kiste, wo man halt so kleine Module an Kompressoren oder EQs reinbekommt, die halt einfach Dinge machen, die man im elektronischen, im digitalen Bereich nicht so hat oder vielleicht nicht so mit der Charakteristik. Also ich denke, Hardware wird es auf jeden Fall geben, wahrscheinlich für Spezialanwendungen. So diese Brot- und Butter-Anwendungen, für die man halt früher Hardware brauchte, wie irgendwie ein fünftes Effektgerät. Ich denke, das braucht man nicht mehr. Und auch so Presets sind so eher etwas, wo ich sagen würde, wenn man es hat, sollte man es nicht verkaufen oder wegschmeißen, aber man braucht es nicht neu zu kaufen.
Mhm. Der Gerhard Anutsch fragt, wo kann ich die Aufzeichnung nach 30 Tagen noch anschauen? Genau, 30 Tage, weil 30 Tage lang steht diese Aufzeichnung jetzt noch auf Twitch und kann im Nachhinein angeschaut werden. All das, was wir hier aufnehmen heute, diese 4 Folgen, sind für meinen Podcast Thomas Foster Musikproduktion, die man überall dort hören kann, wo man Podcasts hören kann, also auf Spotify, iTunes und all den anderen Plattformen, also auch direkt auf Google zum Beispiel. Ja, und wahrscheinlich werden wir auch Ausschnitte davon auf meinen YouTube-Channel stellen. Das kann ich aber noch nicht genau sagen, wie viel das sein wird, ob das alles sein wird oder nur Ausschnitte daraus. Martin Gebauer sagt, Steven, wie bekommt man es hin, dass der eigene Track im Radio gespielt wird?
Also, lieber Martin, es gibt 2 Möglichkeiten. Also das eine im Radio sind halt wirklich diese, wir nennen es Special Interest Sendungen, wo wirklich DJs Programm machen und auflegen. Da ist es halt einfach wichtig, dass du halt wirklich die DJs herausfindest oder die Sendungen herausfindest, wo deine Musik läuft und versuchst, entweder den DJs zu schreiben, zu gucken, was für Platten sie spielen, auf was für Labels sie spielen oder halt eine Bemusterung, eine DJ-Bemusterung zu machen, wo halt auch diese Radio-DJs mit drin sind. Im normalen Tagesprogramm stattzufinden, ist wieder eine ganz andere Geschichte, was so problematisch ist, weil halt, du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, fast überall dasselbe läuft. Das ist halt diese Top-40-Format, Geschichte oder halt irgendwie deutsches Format oder Oldie-Format. Da reinzukommen ist tatsächlich sehr schwierig. Es gibt aber da auch zwei Möglichkeiten. Das eine ist, was du selber machen kannst. Es gibt die sogenannte MPN-Bemusterung, die jedes Label machen kann. Damit kannst du alle Radio-DJs mit deiner Nummer beschicken. Ob sie es spielen oder nicht, weißt du nicht. Aber du siehst da auch in der schönen Statistik zum Beispiel, ob es runtergeladen wird. Und der nächste Step, der dann aber mit Kosten verbunden ist, die 1, 2 oder 3.000, vielleicht auch 4.000 Euro kosten können, das ist dann wirklich ein Radiopromoter zu beauftragen. Und die meisten Hits, die du im Radio hörst, haben wahrscheinlich diesen Weg genommen, dass ein Promoter rumgegangen ist und war wirklich bei jeder Radiostation, bei jedem Programmchef, bei jedem Redakteur und hat quasi den Titel vorgestellt.
Man muss eins im Kopf haben, die meisten Radiostationen können maximal 3 neue Titel pro Woche in die Rotation nehmen. Ja. Und 2 dieser Titel sind logischerweise klar, weil die neue von Lady Gaga braucht man leider nicht diskutieren. Und die neue von Milk & Sugar ist auch logisch, dass die einfach in die Rotation genommen wird. Und jetzt gibt es einen Titel pro Woche, über den man diskutieren überhaupt kann. Und wenn dann jemand bereits in gute Zeiten, schlechte Zeiten die Hauptrolle spielt, dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Deshalb ist es so schwierig, da zu diesen kleinen Selektionen dazuzukommen. Aber es ist ein hochspannendes Thema und da werde ich demnächst den Norman von CO2 Promotion hier haben, der genau das...
Ein sehr guter Mann.
Ein sehr guter Mann, der macht jetzt gerade die Promotion für unseren aktuellen Titel A View to a Kill und da werden wir
das
Thema...
Ich muss dazu eins sagen, Thomas, das habe ich vergessen und zwar natürlich muss man nicht mit einer Radio-Promotion anfangen. Das heißt, wenn du es schaffst, dass dein Track mit irgendeiner Challenge auf TikTok so dermaßen viral geht, ja, oder auf Spotify total abbraucht, ist das natürlich genau das Argument, wo du halt eben diesen einen Slot im Radio bekommen kannst.
Du hast vollkommen recht. Das interessante Phänomen ist, früher haben Radiostationen Hits gemacht und die Zeiten sind komplett vorbei. Warum? Heute will eine Radiostation, weil es viel zu viel Konkurrenz gibt, dass jeden Song, den sie spielen, ein Erfolg wird. Das heißt, wenn die einen Titel kriegen, der super klingt, wollen die trotzdem sicher gehen, dass das ein Hit wird? Die wollen keine Nullnummer spielen. Das heißt, die schauen sofort, wer spielt es denn sonst schon? Was spielen die anderen? Wie viele Klicks hat es auf YouTube? Und wenn du dann überall keine andere Station spielst, auf YouTube ist es noch nicht mal raufgeladen oder hat 4 Klicks, dann kann der gar nicht so toll klingen, dass sie ihn spielen. Aber das Thema schauen wir uns in Ruhe an. Eine Frage würde ich gerne noch reinnehmen, wenn es für dich okay ist, Steven. Guitar Angel fragt, sollte man grundlegend erstmal GEMA-Mitglied sein und seine Songs urheberrechtlich schützen, bevor man überhaupt seine Tracks veröffentlicht oder andere anbietet?
Also die GEMA selbst hat nichts mit dem urheberrechtlichen Schutz zu tun.
Genau.
Also das heißt, juristisch schaut es so aus, wenn du dir etwas ausgedacht hast, ob das ein Buch ist, ein Bild oder ein Song, dann ist das urheberrechtlich geschützt. Das sieht das Rechtssystem in Deutschland genauso vor wie in Österreich und den meisten Teilen der Welt. Bei der GEMA sollte man sich grundsätzlich trotzdem anmelden, sobald dass man Musik herausbringt. Das ist erstens, damit man halt die GEMA bekommt, die halt bei einem Streaming oder bei einem Radioeinsatz oder bei einem Einsatz im Club tatsächlich aufläuft. Das zweite ist, es war zumindest im letzten Jahr so, dass wegen Corona die GEMA in Deutschland auch die Anmeldegebühr erlassen hat oder teilweise erlassen hat. Also das heißt, es ist auch nicht mit großen Kosten verbunden und ich kann nur jeden empfehlen, der ernsthaft Musik macht und produzieren möchte und herausbringt, sich bei der GEMA anzumelden, weil sobald das ein Titel draußen ist, mit jedem Stream verdient man schon Geld, auch wenn es nicht viel ist.
Lieber Steven, du hast heute noch eine Gesangsaufnahme. Deshalb will ich dich jetzt nicht länger aufhalten. Das war super informativ, super spannend und auch extrem unterhaltsam. Ich wünsche dir und vor allen Dingen auch Milk & Sugar, dass sich das alles wieder weiterentwickelt und zum Positiven ändert. Ich hoffe, dass ich bald wieder irgendwo im Club stehe und euch live erleben darf. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen lieben Dank.
Danke dir, lieber Thomas. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir das auch bald mal wieder wiederholen und wünsche dir auch noch alles, alles Gute mit deinen Podcasts und deinen Tutorials. Vielen Dank.
Danke, Steven. Immer kreativ und gesund bleiben. Cheers.
Ciao.
Hast du schon jemals darüber nachgedacht, Klavier zu spielen? Laut einer Studie werden Menschen, die aktiv Klavier spielen, älter als Menschen, die das nicht machen. Außerdem ist es extrem cool und macht wirklich Spaß. Mein Name ist Thomas Foster, ich bin Musikproduzent und ich habe für euch ein mehrteiliges Tutorial gestartet, in dem ihr Klavier spielen lernt. Dabei habe ich vollkommen auf Noten verzichtet. Noten sind extrem schwierig zu lernen und machen nur wenig Spaß. Außerdem lernt ihr bei mir keinen Mozart und keinen Beethoven. Bei mir lernt ihr David Guetta, Whitney Houston und The Black Eyed Peas. Die erste Folge findet ihr bereits jetzt auf meinem YouTube-Channel Thomas Foster Musikproduktion, beziehungsweise findet ihr einen Link unter diesem Video. Also jetzt auf den Link klicken und sofort loslegen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin immer kreativ bleiben. Cheers!